Ja, ich glaube, man muss halt auch voll auf sein Bauchgefühl hören. Und ich meine, das ist klar, es wird immer Menschen geben, die damit nicht so sensibel umgehen und nicht so reagieren, wie man sich wünscht. Und ich finde, dann kann man aber halt auch so, dann kann man auch sagen, okay, ich meide halt die Person eine Zeit lang oder ziehe mich da ein bisschen zurück und die tut mir einfach nicht gut. Und dass man da halt auch so einen gesunden Egoismus entwickelt und sagt, jetzt gerade tut mir die Person nicht gut, die hilft mir nicht und ich muss auf mich schauen. Und man kann ja immer noch mal später auf die Person zugehen und sagen, hey, in der Zeit war es einfach so und so. Und dann ist es wieder klären. Aber ich meine, klar, es werden auch Freundschaften und Beziehungen daran vielleicht jetzt nicht unbedingt zerbrechen, aber halt eher schlechter werden und wird dafür auch wieder andere Freundschaften gewinnen und Beziehungen
Und das ist
stärken.
auch okay. Und ich glaube, gerade in so einer wirklichen Trauerphase ist das auch okay. Und da glaube ich, sollte man wirklich auf sich gucken und nicht jetzt darauf gucken, ob das jetzt die beste Freundin oder der beste Freund ist, der einen jetzt dann auch wirklich tröstet, sondern die Person, die es halt am besten kann.
Hallo und herzlich willkommen zu unserer fünften Folge. Ich heiße Kathi
Und ich bin der Felix.
und heute wollen wir über das Thema Umgang mit anderen Menschen sprechen. Also wie wir mit anderen umgegangen sind und wie sie wiederum mit uns umgegangen sind. Also wenn ich da an die Anfangszeit vor allem denke, also an die Tage nach Lias Tod, dann fallen mir natürlich gleich unsere Freunde ein, die sich da rund um die Uhr um uns gekümmert haben und teilweise bei uns eingezogen sind und überhaupt keine, ja, keine Scheu hatten, irgendwie auf uns zuzugehen und sich auch alles tausendmal angehört haben und nachgefragt haben.
Da hatten wir wirklich Glück, das stimmt. Da hatten wir echt Glück mit unseren Freunden, dass die sich so gut um uns gekümmert haben. Obwohl ich muss schon auch sagen, dass es mir schon auch schwer gefallen ist, überhaupt jemanden an mich ranzulassen. Also
Obwohl,
was
das
heißt an
Gefühl hatte
mich?
ich jetzt eigentlich ehrlich gesagt nicht. Du warst ja
Ja,
sehr
das,
offen.
ich habe mich sehr geöffnet, aber das am Anfang hatte ich so das Gefühl, also so, was weiß ich, am ersten Tag oder am zweiten, dass ich ja eigentlich mit niemandem überhaupt reden mag oder überhaupt nicht reden mag eigentlich. Und das hat sich dann aber eben gedreht. Und im Nachhinein muss ich sagen, dass das auf jeden Fall das Beste war, was uns in dem Sinne in dieser schlimmen Zeit passieren konnte.
Ja, also ich meine, das waren jetzt auch nicht nur unsere Freunde, sondern jetzt, wenn ich jetzt auch an meine Mama denke und meinen Bruder und seine Familie, also die waren alle total offen und hilfsbereit und mitfühlend. Und ich meine, mit meiner Mama, klar, ich meine, so ist es ja wahrscheinlich meistens mit der eigenen Mama, dass man da ja auch ganz viel drüber redet und sie war ja auch bei der Geburt dabei, deswegen war sie ja auch, also ja auch wahnsinnig betroffen. Nicht nur deswegen, weil sie bei der Geburt dabei war, sondern generell natürlich. Aber ja, also die war mir da schon auch eine Riesenstütze über viele, viele Monate und hat immer wieder mit mir darüber gesprochen und hat sich da selber auch sehr zurückgenommen. Und im Nachhinein ist mir dann auch nochmal klar geworden, wie sehr sie ja getrauert hat auch irgendwie und trotzdem sich da so zurückgestellt hat eigentlich und immer so auf uns eingegangen ist.
Konntest du denn gut drüber reden, also mit anderen am Anfang?
Ja, am Anfang, also mit den engsten Leuten auf jeden Fall. Also, das hat man ja fast schon so. Es ging gar nicht anders. Also, ich glaube, alle, die so in unserem engen Umfeld waren, die mussten das ja irgendwie mit aushalten, dass wir da einfach. Also, hat sich ja bei uns gab es ja nur das Thema und das haben wir permanent rausgelassen. Und ja, klar gab es Momente, wo man vielleicht auch ruhig war und in sich geschlossen. Das haben die genauso akzeptiert, aber die haben auch mal wieder nachgefragt. Also. Das fand ich auch so toll, dass die halt immer wieder nachgefragt haben, auch ganz viele Sachen, auch wie die Geburt war und wie sie ausgeschaut hat und ja, der Lia da auch so Raum gegeben haben irgendwie. Und das ja auch so untergegangen ist, dass ich halt irgendwie gerade ein Kind bekommen habe. Ja, dass ich halt auch eine Geburt geschafft habe. Ja, eigentlich hätte ja auch stolz sein können auf die Geburt und dass ich ein Kind zur Welt gebracht habe. Aber das ist ja natürlich dann total untergegangen und ich weiß, eine Freundin, die hat dann auch gefragt, wie sie ausgeschaut hat und wie toll ich das gemacht habe mit der Geburt und so und das so wertgeschätzt hat. Und das hat mir auch voll gut getan, dass es halt nicht so komplett untergeht.
Ich glaube, was auch sehr gut war, dass wir relativ schnell eine SMS, glaube ich, geschrieben haben oder eine WhatsApp an alle unsere Freunde. Also, dass wie sagt man eigentlich, mit dem, was passiert ist.
Ja, wir haben halt geschrieben, dass Lia gestorben ist.
Genau. Und das war, glaube ich, gut, weil ja, man weiß ja eigentlich, dass man sozusagen den Eltern seine Zeit lassen soll mit den Kindern, wenn sie gerade frisch auf die Welt sind, und trotzdem drängt es ja oder brennt es ja jedem unter den Fingernägeln irgendwie was zu hören, wie es gelaufen ist, wie das Kind ausschaut und so weiter und so fort. Und ich glaube, wenn man da dann so tröpfchenweise diese ganzen Anrufe bekommen hätte dann die Tage danach, das wäre wahrscheinlich nicht so gut gewesen. Und ich weiß auch gar nicht, ich habe das nämlich gemacht, ich weiß auch gar nicht, was mich da so direkt dazu bewogen hat, das so
das haben wir beide so schnell besprochen. Zu tun. Wir haben gleich, nachdem wir aufgewacht sind, ein paar Stunden später, haben wir sofort gesagt, wir müssen allen Bescheid sagen. Weil genau das war nämlich der Punkt, wir hatten ja Angst, dass sich alle melden und nachfragen, ja und, ist sie jetzt schon auf der Welt und so weiter, und man halt allen einzeln dann so beantworten muss. Aber das wollten wir halt vermeiden. Und so haben wir halt gleich diese Nachricht geschrieben, dass alle Bescheid wissen. Und daraufhin haben sich dann ja auch einige zurückgemeldet, manche halt dann nur mit Nachricht. Manche haben angerufen und ja, und wir haben ja schon mal erzählt, zwei von unseren Freunden haben sich ins Auto gesetzt und sind gleich von Berlin runtergefahren und zu uns gekommen. Ja, und da habe ich eigentlich so von der Anfangszeit so Bilder im Kopf, wie unsere Wohnung auch immer total gefüllt war mit Menschen und immer diese Kerze da auf dem Tisch stand und gebrannt hat und alle immer so rumgewuselt haben. Also die haben ja auch wirklich unseren Haushalt übernommen. Und das ist ja auch was, das habe ich ja schon mal gesagt, glaube ich, das ist ja so eine Hilfe, die total viel wert ist. Einfach so das Leben so ein bisschen im Laufen zu halten, weil man selber da ja gar keinen Kopf dafür hat. Ich glaube, wir hätten wahrscheinlich gar nichts gegessen, wenn keiner uns das Essen hingestellt hätte.
Also ich hatte zumindest fast nie Hunger. Und ja, man ist einfach da wirklich in so einer Schockstarre. Und ich habe es ja vorhin schon angesprochen, aber das ist wirklich, dieses Reden hat mir schon echt viel geholfen. Und ich bin selber auch erstaunt, also genauso wie du ja auch erstaunt bist über mich, dass ich da mich geöffnet habe. Und ich weiß gar nicht, was bedingt hat, ob ich das irgendwie einfach gemerkt habe, dass es gut für mich ist, mich da zu öffnen. Auch wenn ich ja das generell vielleicht nicht so tue im Leben. Und ob das bedingt ist, durch dass da viele Leute da waren und dass die auf mich eingegangen sind?
Ja, mit Sicherheit. Also
oder ob das einfach vielleicht ein grundlegendes Bedürfnis war, was ich da so an den Tag gelegt habe und dann einfach das dann so rausgesprudelt ist.
Naja, wir haben ja auch relativ schnell Kontakt gesucht zu anderen Betroffenen, zu den verwaisten Eltern, zu Primi Passi. Also wir hatten ja schon das Bedürfnis, uns mitzuteilen und auszutauschen auf jeden Fall. Also ich glaube schon, dass man, das ist einfach, ja, das war, ich glaube schon von uns, ging schon auch von uns aus viel. Aber natürlich hatten wir dann das Glück, dass wir halt Menschen hatten, die da offen dafür waren. Und manche haben ja dann auch von ihren Geschichten erzählt. Manche hatten ja auch schon irgendwelche Todesfälle oder Trauererfahrungen. Und ja, das hat uns schon, glaube ich, sehr geholfen. Und gleichzeitig war es aber auch interessant, dass es halt Freunde jetzt gab, die dadurch noch mehr, also noch stärker mit uns befreundet waren.
Die so näher gerückt
sind. Genau. Und halt da wirklich da ganz toll damit umgegangen sind, die uns vielleicht vorher auch gar nicht so nahe standen.
Und es gab andere, wo man sich vielleicht sogar im Nachhinein so ein bisschen mehr erwartet hätte, die sich aber dann doch vielleicht eher auch zurückgezogen haben. Also das gab es ja schon auch, finde ich. Naja, oder beziehungsweise die halt nicht so richtig damit umgehen konnten.
Ich glaube, die haben es gut gemeint alle, aber manche haben es dann vielleicht, haben da nicht den richtigen Weg gefunden, der für uns in dem Moment gepasst hat.
Was war denn für dich ein guter Weg und was war denn für dich ein schlechter Weg? Oder was waren denn so Aussagen, die dich, die dir Trost gespendet haben und welche, die dich nicht wirklich weitergebracht haben?
Naja, die, also was mir nicht so geholfen hat, waren halt so Sätze wie, ihr seid so stark, ihr macht das super, das wird alles wieder gut werden, es ist also alles so ins Positive drehen, also alles so positiv sehen sozusagen in dem Moment, weil es einfach so ein Schmerz war und ich glaube, wir konnten es einfach nicht positiv sehen, auch wenn wir natürlich auch wussten, ja stimmt, es wird bestimmt auch wieder irgendwann anders werden und klar sind wir stark und klar werden wir das irgendwie schaffen, aber ich glaube, das wollte man einfach in dem Moment nicht hören, alles so wie so negieren irgendwie so, es ist ja gar nicht so schlimm und es schafft ihr schon, ja, und so.
Ja, das stimmt
und
voll.
Und ich glaube, das, was uns dann gut getan hat, war, oder zumindest mir, aber ich glaube dir auch, dass man, wenn jemand so in den Schmerz mit reingegangen ist, also wirklich das so mitgetragen hat und das gar nicht so kommt, also einfach nur zugehört hat und nachgefragt hat und immer wieder so mitgefühlt hat und auch bestätigt hat, dass es einfach ganz, ganz schlimm ist.
Also du meinst wie so, ja, also du sagst es ja gerade selber, eine Bestätigung.
Ja, oder halt, ich glaube, für mich ist es eher so dieses, den Schmerz mittragen. Mhm. Nicht wegreden, nicht den Schmerz wegreden, sondern mittragen. Das hat mir geholfen. Und ich meine, am schlimmsten ist es natürlich, wenn jemand gar nicht drüber gesprochen hat oder wenn jemand fast nichts dazu gesagt hat. Oder das Thema dann ganz schnell, also wenn man gemerkt hat, darüber zu sprechen, passt hier nicht in der Situation oder das ist der anderen Person unangenehm oder es findet hier keinen Raum und es wird so, ich weiß, dass es dann für die andere Person wahrscheinlich meistens so ist, dass sie halt verunsichert sind und sich denken, ich will es lieber nicht ansprechen, um irgendwelche Wunden aufzureißen. Aber das kann, also das ist ja ein Quatsch, weil
ich meine... Das ist meistens genau das Falsche, ja.
Wenn das jetzt gerade in den ersten Wochen und Monaten, es ist einfach allgegenwärtig. Jeden Tag denkt man an das Kind, jeden Tag denkt man an die Trauer und hat den Schmerz in sich. Man kann keine Wunden aufreißen, wenn jemand dann sagt irgendwie, und wie geht's dir? Wie geht's dir mit Lias Tod? Ja. Da wird keiner, und auch wenn man zu weinen anfangen muss, ist es ja nicht schlecht, also.
Ich finde, das ist generell auch so ein, wirklich so eine ganz interessante Frage, wie geht's dir, die man ja im Alltag normal gebraucht. Und wenn aber was Schlimmes passiert, dann macht man sich halt ganz schnell Gedanken darum, kann man das denn jetzt fragen? Ist doch klar, dass es dem nicht gut geht. Und ich habe mich selber dabei auch erwischt, jetzt in anderen Situationen, wenn es gar nicht um mich ging, sondern wenn jemand anders einen Verlust zu betrauern hatte oder irgendwas Schlimmes passiert ist. Und man dann so stockt mit dieser Frage, so wie geht's dir? Und das ist echt bescheuert, das ist genau das Falsche. Also ich muss sagen, und interessanterweise sogar jetzt manchmal stolper ich noch drüber, wo ich genau weiß, dass es die richtige Frage ist, wie geht's dir, zu fragen eben, wie geht's dir? Also das ist schon eine ganz starke und wichtige Frage, ja.
Absolut, also ich meine, das stimmt jetzt im Nachhinein, auch ich verhalte mich jetzt vielleicht im Nachhinein gar nicht immer so, wie ich es mir damals gewünscht hätte. Also wenn ich jetzt mit einem Trauernden zusammenkomme, weil man klar schon wieder so in seiner Welt ist, in seiner aktuellen Welt und dieses und das gar nicht vielleicht immer so 100% nachempfinden kann. Deswegen kann ich schon verstehen, dass man nicht immer richtig reagiert und dass man auch mal dann eben nichts sagt, weil man sich nicht sicher ist, ob das jetzt richtig ist oder falsch und dann sagt man lieber gar nichts.
Ich glaube, es gibt ja auch kein wirklich richtig und falsches Reagieren. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man selber relativ schnell sagt, was zu anderen, was einem gut tut und was vielleicht einem nicht so gut tut. Oder eben so sagt, wenn man eben gefragt wird, ja, wie geht's dir? Und man kann eben auch ganz klar sagen, du, nicht so gut und ich will auch ehrlich gesagt jetzt gerade gar nicht drüber reden. Und ich glaube, diese direkte Aussprache von dem, wie es einem geht und was man möchte und braucht, ist ganz wichtig, weil der andere weiß es nicht. Also das ist ja wie in der Beziehung, wenn man nicht sagt, was man will, kann es der andere auch nicht lesen. Gedanken ja. Lesen können wir halt einfach noch nicht.
Nee, ich glaube, das ist als Trauernder total wichtig, dass man sagt, was man braucht und dass man auch vielleicht Aufgaben verteilt einfach. Man kann wirklich viel einfordern, weil die anderen Menschen froh sind, wenn sie irgendwas zu tun haben, wenn sie irgendwo mithelfen können, irgendeine Aufgabe bekommen, egal was es für eine Aufgabe ist. Ja, und
obwohl das ja auch nicht so ganz einfach ist, dieses eben Aufgaben verteilen oder überhaupt das so zu formulieren. Also das fand ich schon auch schwierig zu sagen, was ich brauche, weil A, wusste ich zum Teil selbst nicht, was jetzt wo oben und unten ist und was ich jetzt brauche oder was mir gut tut. Und das dann auch noch anderen Leuten zu vermitteln, ist nicht einfach.
Ja, jetzt haben wir ja über unsere Freunde und Familienangehörigen viel gesprochen. Aber bei Umgang mit anderen geht es ja auch um ja, fremde Menschen oder bekannte Menschen, mit denen man nicht so viel zu tun hat. Ich kann mich erinnern am Anfang, als ich das erste Mal vor die Tür gegangen bin zum Einkaufen mit einer Freundin, da habe ich mich total fehl am Platz gefühlt unter so vielen fremden Menschen und total unwohl und wollte sofort wieder zurück in mein Nest. Und
warum? Weißt du es noch?
Ich kann es gar nicht sagen. Es war einfach so, ich glaube, da ging es eher darum, dass mich das irritiert hat, dass das Leben so weitergeht und alles so normal ist. Und bei mir war ja gar nichts mehr normal.
Das stimmt wirklich. Das ist, also man will ja am liebsten, dass die Welt anhält und alles drumherum am besten sich auflöst, verschwindet oder eben mittrauert. Aber das ist es nicht.
Nee.
Da wird einem, finde ich, auch ganz schnell klar, dass man eben auch nur, wie soll man sagen, ein kleines Rädchen ist im großen Getriebe.
Ich weiß auf jeden Fall, dass als ich dann wieder mehr auf den Straßen unterwegs war, sage ich jetzt mal, dass es natürlich jedes Mal, wenn ich jetzt eine Frau mit Kinderwagen gesehen habe oder eine Schwangere, dass ich das mir dann, also da Herzstich bekommen habe und eigentlich meist auch auf die andere Straßenseite rübergegangen bin, weil ich das einfach nicht ertragen habe, andere mit ihren, also vor allem mit Kinderwägen und wenn dann im schlimmsten Fall auch noch da ein Baby drin war, das ungefähr so alt war, wie Lia hätte sein können, war das ganz schrecklich und das habe ich fast nicht ausgehalten. Deswegen war eigentlich so dieses Rausgehen, unter andere Menschen gehen, war irgendwie immer so wie so ein Minenfeld. Und man hat natürlich nur noch Schwangere gesehen und nur noch Frauen mit Kindern.
Klar, das ist natürlich dann ganz selektive Wahrnehmung, wie wenn man heiratet und dann nur noch Hochzeitsgeschäfte sieht.
Ja, es hat wahnsinnig wehgetan, einfach
andere zu sehen. Wie lange hat das gedauert bei dir?
Ja, es hat schon. Also es war ja dann so, dass ich ein paar Monate nach ihrem Tod ja in so einem Café gearbeitet habe und mir war ja nicht bewusst, dass in dem Café halt ständig Mütter und Väter ein- und ausgehen. Und so wurde ich gezwungen, ständig mich mit frisch gebackenen Eltern auseinanderzusetzen. Und am Anfang war das halt wahnsinnig anstrengend, aber dann habe ich mich immer mehr dran gewöhnt und das war dann auch gar nicht so schlecht. Und dann ist es halt echt weniger geworden. Also ich glaube, diese Zeit da im Café hat es dann irgendwann so relativiert. Dann habe ich damals auch eine Frau kennengelernt, die eben auch ihr erstes Kind verloren hatte und dann mittlerweile ihr zweites gerade bekommen hatte. Und die habe ich mal besucht und da habe ich, glaube ich, das erste Mal dann so ein Baby auf dem Arm genommen seit Lias Tod. Und die war ja voll verständnisvoll und hat auch gesagt, so ja, also wenn du nicht willst, dann musst du es ja nicht machen. Und ich wollte es aber irgendwie kurz und es hat sich dann auch gar nicht falsch angefühlt. Und ich habe dann auch gemerkt, ja, das ist ja nicht die Lia, das ist halt einfach ein anderes Kind. Und sonst war es halt so, dass man, finde ich, also es hat schon lange gedauert, dass man sich so ein bisschen unwohl gefühlt hat, wenn man so unterwegs war und mit anderen Menschen Kontakt aufgenommen hat, also auch mit fremden Menschen, weil man hatte immer Angst vor der Frage, wie viele Kinder hast du, willst du noch Kinder? Ja. Und so in der Anfangszeit konnte ich da fast nicht lügen, in Anführungsstrichen, oder was anderes sagen, sondern musste das immer sagen. Und es war halt wahnsinnig anstrengend, weil ich halt nie wusste, in welchem Moment kommt jetzt so eine Frage. Und zu sagen, irgendwie, ich habe kein Kind, war auch falsch. Und so hatte man halt ständig diese Konfrontation.
Mir ging es halt auch ganz oft, dass ich eben irgendwie sagen wollte, aber auch gemerkt habe, dass natürlich dann, also man hatte Angst, so diese Situation kaputt zu machen, weil man genau weiß, dass viele Leute auch damit gar nicht umgehen können und gar nichts damit anfangen können, beziehungsweise halt nicht wissen, was sie darauf antworten sollen.
Ja, und einen verletzen durch die Reaktion, weil viele ja dann einfach nur gesagt haben, oh, und das war's dann. Und man sich dann gedacht hat, warum habe ich das überhaupt gesagt? Das hätte ich mir jetzt auch sparen können. Ja. Aber am Anfang ging das nicht. Am Anfang, also das erste Jahr, glaube ich, musste ich das fast immer sagen und ich habe dann eher die Situationen versucht zu vermeiden, sodass ich halt eben das nicht sagen muss. Aber genau, es hat sich natürlich jetzt extrem geändert jetzt heute, aber wobei extrem geändert, also es ist auch heute noch so, dass ich immer mal wieder eben damit hadere, ob ich jetzt das sagen soll oder nicht und es meistens eigentlich eher nicht sage, obwohl ich mir wieder fest vorgenommen habe, es wieder öfter zu sagen. Keine Ahnung, ob das klappt, aber ja, ich glaube, heute ist es halt auch so, dadurch, dass es halt so weit zurückliegt und wir schon zwei weitere Kinder haben, ist es auch gar nicht mehr so Thema so. Also
ich fand es zum Beispiel, wenn man eben noch kein Kind hatte, dann so, ja, war da halt relativ schnell immer die Frage, und Kinder, hast du Kinder, willst du Kinder? Und da hat sie natürlich auch komplett falsch angefühlt, dann zu sagen, nein. Oder, ja, ich will Kinder, aber ich habe noch keins.
Ja, ich kann mich auch noch an eine Situation erinnern, als wir mal auch mit dem Onkel von einer Freundin von uns so da standen und er zu uns gesagt hat, da war ich schon wieder schwanger, glaube ich, ist es euer erstes Kind? Und dann habe ich doch gesagt, nein, unser zweites. Und dann gemeint, und wie alt ist das erste? Und ich sage, das ist schon gestorben. Und dann der Moment war so, bam, irgendwie, da war dann so, okay, oh, das tut mir leid. Und das war einfach genau so eine Situation, die man eigentlich gar nicht haben will, irgendwie, aber...
Obwohl sie ja auch eigentlich normal ist. Also ich muss ja schon auch sagen, dass das ganze Thema ja eben, ich glaube, wir hatten es auch schon mal angesprochen, ja kaum präsent ist in unserer Gesellschaft. Also es wird nicht darüber geredet und wenn man nicht selber betroffen ist, kriegt man davon irgendwie gefühlt auch gar nichts mit und hat sich auch noch nie mit dem Thema auseinandergesetzt. Und da läuft, finde ich, irgendwas falsch, weil es ist ja, also es passiert halt ständig eigentlich, also was heißt ständig, aber es passiert halt einfach.
Naja, wenn man jetzt von Fehlgeburten ausgeht und frühen Fehlgeburten und das Ganze bis hin zu Sternenkindern, die jetzt irgendwie später sterben, klar, passiert es natürlich in Deutschland ständig, ja. Und wenn man halt davon ausgeht, wie viele Menschen ja tagtäglich sterben, ist der Tod ja eigentlich allgegenwärtig, aber irgendwo dann doch wieder gar nicht. Aber ich meine, über den Tod wird generell einfach wenig gesprochen und über Verlust. Und klar, kann man natürlich nur ändern, indem man halt offen damit umgeht. Und das Erstaunliche ist ja dann, dass wenn man offen damit umgeht, klar, man hat immer wieder mal auch komische Reaktionen, aber man hat auch immer wieder mal Begegnungen mit Menschen, die dann sagen, ja, mir ist es auch passiert. Und plötzlich öffnen sich Menschen, die sich vorher halt nicht geöffnet haben und man erfährt Geschichten, die man vorher gar nicht kannte. Was auch noch interessant wäre, darüber zu sprechen, was aber bei uns gar nicht so ganz zutrifft, ist so wie der Einstieg in den Beruf. Das ist ja ganz oft auch ein Thema in der Trauergruppe. Mhm. Wenn man dann so sagen, ja, man war ja schwanger in der Arbeit und ist dann vielleicht in Mutterschutz schon gegangen und dann ist das Kind gestorben. Alle erwarten, jetzt kommt irgendwie das Foto und jetzt kommt irgendwie die Nachricht. Dein Kind ist gestorben, wie gehe ich dann mit meinem Arbeitsumfeld um? Und ich glaube, da haben manche halt den Weg gewählt, dass man dann irgendjemanden beauftragt, der dann sozusagen die Nachricht verbreitet und sagt irgendwie, ja, das ist passiert, so wissen es dann schon mal alle und keiner spricht dich halt drauf an. Mhm. Oder du selber sagst, okay, vorab werde ich jetzt irgendwie eine Nachricht schreiben an alle und die informieren und aber auch gleich dazu sagen, dass mich jeder darauf ansprechen kann, so zum Beispiel, wenn man das möchte. Wäre auch eine Möglichkeit. Klar, wenn die meisten einen trotzdem nicht darauf ansprechen, aber man weiß einfach, jeder weiß es. Keiner wird sagen, hey, und wie ist es mit dem neuen Kind? Mhm. Und ja, ich meine, da das ist auf jeden Fall natürlich auch ein großer Schritt, dann wieder ins Arbeitsleben zurückzukehren. Und da wird man dann auch, klar, ich meine, da gibt es dann auch feinfühligere und wenig feinfühligere Menschen.
Ich glaube generell, wenn die meisten Menschen immer das Thema meiden. Und ich glaube, für einen selber muss man einfach erkennen, mit wem kann man über das Thema gut reden und sich austauschen und sich sozusagen Trost holen. Und ich glaube auch gar nicht, dass man sich so eine Strategie wirklich überlegen kann, weil also ich habe so oft erlebt, dass ich mir dachte, ich mache das jetzt so und ich mache das jetzt genau so und jedes Mal, wenn ich gefragt werde, dann sage ich es sofort und erzähle die Geschichte oder er hat mir da so gewisse, ja, probiert, Strategien zurechtzulegen und wurde dann aber eigentlich meistens immer überrumpelt. So ging es mir zumindest. Und klar, inzwischen kann ich das alles, vielleicht die Situation besser einschätzen und kann auch klarer darüber reden. Am Anfang hat es mir schon sehr schwer gefallen, also den ersten Jahr, sagen wir mal, da ist es mir schon sehr schwer gefallen. Und da muss ich sagen, alles, was ich mir so zurechtgelegt hatte, hat meistens nicht so geklappt, wie ich das dann gerne gewollt hätte. Es kam halt dann einfach so.
Und ich glaube, war es eher im ersten Jahr leichter und dann wurde es immer schwerer.
Ja, okay. Ja, aber so ist es halt. Ich glaube, was ich damit sagen will, ist, dass es da, glaube ich, keine fixe Strategie ist, die man da verfolgen kann, die einem dann in jeder Situation hilft. Ich glaube, am Schluss ist es immer besser, halt offen zu sein, weil das, was man da zurückbekommt, immer, also da überwiegt das Positive, finde ich, als die paar Male, wo man irgendwie...
Ja, es kommt drauf an. Ich weiß nicht, ob es immer besser ist, offen zu sein. Ich glaube auch, ich habe mir immer vorgenommen, dass ich offen sein muss und habe mich da auch voll unter Druck gesetzt, dass ich jetzt irgendwie offen sein muss und das erzählen muss und ich kann es ja nicht verleugnen und das ist ja, ich muss auch so stark sein, um das erzählen können. Aber den Druck habe ich mir jetzt auch so ein bisschen genommen, weil ich mir denke irgendwie, ja, ich will das auch gar nicht mit jedem teilen und ich will mich nicht in jeder Alltagssituation auf das Thema einlassen. Und
ich meine ja auch mehr mit offen. Ich meine gar nicht, dass man jetzt unbedingt offen sein muss und immer das erzählen muss und immer darüber reden muss, sondern ich finde, dass man zu sich offen sein muss. Also man muss einfach offen sein, dass man dass es keinen Paradeweg dafür gibt und dass es sozusagen einfach dass man immer in unterschiedliche Situationen rutscht und mal hilft das und mal hilft das. Und ich glaube, da muss man offen sein, dass viele Wege einem helfen können und nicht so starr zu sagen, okay, ich mache das jetzt nach Schema F immer und fertig.
Ja, ich glaube, man muss halt auch voll auf sein Bauchgefühl hören. Und ich meine, das ist klar, es wird immer Menschen geben, die damit nicht so sensibel umgehen und nicht so reagieren, wie man sich wünscht. Und ich finde, dann kann man aber halt auch so, dann kann man auch sagen, okay, ich meide halt die Person eine Zeit lang oder ziehe mich da ein bisschen zurück und die tut mir einfach nicht gut. Und dass man da halt auch so einen gesunden Egoismus entwickelt und sagt, jetzt gerade tut mir die Person nicht gut, die hilft mir nicht und ich muss auf mich schauen. Und man kann ja immer noch mal später auf die Person zugehen und sagen, hey, in der Zeit war es einfach so und so.
Ja.
Und dann ist es wieder klären. Aber ich meine, klar, es werden auch Freundschaften und Beziehungen daran vielleicht jetzt nicht unbedingt zerbrechen, aber halt eher schlechter werden. Und man wird sich dann halt dafür, aber halt auch wieder andere, wird dafür auch wieder andere Freundschaften gewinnen und Beziehungen
stärken. Und das ist auch okay. Und ich glaube, gerade in so einer wirklichen Trauerphase ist das auch okay. Und da, glaube ich, sollte man wirklich auf sich gucken und nicht jetzt darauf gucken, ob das jetzt die beste Freundin oder der beste Freund ist, der einen jetzt dann auch wirklich tröstet, sondern die Person, die es halt am besten kann.
Ja, man muss halt zum einen halt, glaube ich, also der Trauernde hat halt die Aufgabe, in sich reinzufühlen und einfach auch zu sagen, was er braucht und was er nicht braucht. Und auch so mutig zu sein, zu sagen, okay, die Person tut mir jetzt gut und die tut mir nicht gut. Und für die Angehörigen oder Freunde, die einen Trauernden begleiten, ist es halt wichtig, dass sie halt wirklich offen auf die Person zugehen, immer wieder nachfragen, auch am Anfang nicht zu lange warten, jetzt nicht irgendwie Tage oder Wochen verstreichen lassen und sich denken, okay, ich lasse die jetzt erstmal allein und störe jetzt nicht oder so, weil manchmal ist es dann vielleicht auch einfach zu spät, also dass man sich halt wirklich auch zeitnah meldet. Man muss ja nicht jetzt irgendwie persönlich vorbeikommen, man kann ja auch einfach nur eine Karte vor die Tür legen oder man bringt sich halt eben so praktisch ein, was wir vorhin schon gesagt haben, dass man halt einfach dann einkaufen geht und Sachen erledigt und so hilft. Und ja, dass man es halt auch in Kauf nimmt, dass man sich halt die Geschichte immer und immer wieder anhört. Und dass man dann nicht das Gefühl hat, man kann der Person vielleicht nicht helfen, sondern genau das ist eine Riesenhilfe, wenn man halt einfach zuhört und immer wieder dem Trauernden die Möglichkeit gibt, halt das Erlebte zu verarbeiten in Worten. Und ich glaube, was auch oft falsch gemacht wird, ist, dass man dann sagt, zum Beispiel, ja, meld dich und sag Bescheid, ich bin immer für dich da. Was aber nichts bringt, weil der Trauernde sich höchstwahrscheinlich nicht melden wird, sondern das liegt an dir, also an dem Angehörigen oder an dem Freund, dass man sich halt wieder zurückmeldet und immer wieder anruft. Und gut, ich meine, wenn die Person keine Lust hat, dann wird sie nicht ans Telefon gehen oder wird dir sagen, hey, ich will meine Ruhe haben, und das ist ja auch in Ordnung. Aber einfach so das Gefühl, die Person meldet sich immer wieder bei mir. Also ich glaube, es ist einfach so, je mutiger man auf die Person zugeht, umso besser. Und ich glaube, das sind so die wichtigsten Punkte irgendwie und die wichtigsten Verhaltensweisen für jemanden, der mit einer trauernden Person zu tun hat.
Wie geht's dir heute damit?
Mit dem Umgang mit anderen?
Ja.
Ach, im Großen und Ganzen gut. Ich habe meine paar Personen, mit denen ich immer wieder intensiver auch über Lia spreche. Da weiß ich schon genau, das waren auch genau die Personen, die halt damals auch da sehr nah dran waren. Und es gibt auch Freunde heute, die jetzt mich nicht ständig darauf ansprechen oder mit denen ich sehr wenig darüber spreche, aber das ist auch in Ordnung für mich. Also
Und mit Fremden?
Ja, mit Fremden habe ich ja vorhin schon gesagt. Also wenn es jetzt im Rahmen der Trauergruppe ist, in der Trauerbegleitung, wo ich ja weiß, da bin ich mit Gleichgesinnten und zusammen, dann ist es gar kein Problem. Aber wenn es jetzt jemand ist, mit dem ich eigentlich, der das nicht weiß, jetzt jemand Bekannte ist oder jemand, den man gerade kennengelernt hat, dann fällt es mir immer noch schwer. Und ja, wer weiß, vielleicht wird sich das ja mal irgendwann ändern noch oder es wird immer so bleiben.
Ich glaube, das wechselt sich immer ab. Also das ist wirklich, also bei mir ist es so, dass ich wirklich eine Zeit lang das immer direkt gesagt habe, gefragt oder ungefragt gefühlt. Und aber es gibt auch Tage, wo ich gefragt werde und das dann eben nicht sage. Also das ist, glaube ich, immer so tagesformabhängig bei mir.
Ja.
Oder generell verfassungsabhängig irgendwie, wie man halt so gerade drauf ist. Ja,
ja, ich glaube, dann sind wir auch schon wieder am Ende angekommen. Nächstes Mal werden wir über das Thema Kraft schöpfen sprechen.
Gut.
Danke fürs Zuhören.
Danke fürs Zuhören.